Du sprichst ja auch noch immer mit mir.
Das ist richtig.
Aber du bist kein Künstler.
Na doch.
Ja, durch den Podcast ja irgendwie schon.
Wannabe-Influencer.
Ich habe auch schon Gemälde gesehen von Mike.
Stimmt, bist Künstler. Ich habe immer noch kein Gemälde gesehen. Für mich ist das ja immer noch ein Gerücht.
Ich habe Mike auch schon singen gehört.
Oh mein Gott. Da kommen Dinge ans Tageslicht. Naja, okay, es ist dunkel, aber ihr wisst schon, was ich meine.
Ja, aber von Mike kaufe ich zum Beispiel keine Werke, eben aufgrund dieser teilweise sehr extremen Meinung.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr.
Hallihallo, Hallöchen, salut, ça va? Einen schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Moin.
Ja, wir haben uns heute Abend hier versammelt, um in dieser ehrenvollen Runde unseren nächsten Podcast aufzunehmen.
Yay.
Heute geht es um Kunst, Künstler und sollte man sie voneinander getrennt betrachten? Oder ist das eine doofe Idee?
Oder auch, warum wir Onkels hören.
Ich möchte mich an dieser Stelle sofort davon freisprechen. Ich höre ganz bestimmt keine Onkels.
Aber warum nicht?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich an der Stelle Kunst nicht vom Künstler trenne. Allerdings ist es meines Erachtens auch schon ein bisschen weit hergeholt, die Musik von den Onkels als Kunst zu bezeichnen. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen voreingenommen.
Und vielleicht solltest du an der Stelle auch mal hören, was die Künstler sagen und was sie so tun. Aber die Diskussion schneide ich mal nicht an. Und nein, ich höre keine Onkels und ich möchte sie auch nicht verteidigen.
Dazu kommen wir später, glaube ich, auf jeden Fall noch, nämlich wie sich Künstler oder Bands in dem Fall rehabilitieren können, wenn sie ja irgendwie mal ein bisschen Kacke gebaut haben oder auch volksverhetzende Songs veröffentlicht haben oder so.
Ein bisschen Kacke gebaut
haben. Ein bisschen Kacke. Naja, das sind ja Grautöne sozusagen. Also, oder Brauntöne, wie auch immer.
Nicht nur.
Naja, aber es gibt natürlich die unterschiedlichsten Gründe, warum man auf die Idee kommen sollte, Kunst vom Künstler zu trennen oder sich überhaupt mal zu überlegen, was Künstler oder Kulturschaffende oder Medienpersönlichkeiten so unabhängig von ihrem reinen Output noch so machen und für Überzeugungen haben und so. Also die Onkel sind natürlich ein ganz gutes Beispiel, dadurch, dass sie in ihrer Vergangenheit mit, ja, nennen wir es mal fremdenfeindlichen Äußerungen ganz klar aufgefallen sind, beziehungsweise halt Songs darüber gemacht haben. Das ist natürlich ein guter Grund, da mal zu überlegen, ne, wenn ich jetzt die Musik, also nicht ich, aber wenn jemand jetzt die Musik von den Onkels gut finden würde, die heutige Musik vielleicht, wie geht der oder diejenige dann damit um, dass da Leute am Werk sind, die zumindest mal entsprechende Ansichten hatten, vielleicht immer noch haben, wer weiß. Aber es gibt natürlich noch andere Gründe, wie man auf diese Idee kommen könnte. Zum Beispiel haben wir da aktuell, was auch so ein bisschen der Aufhänger ist, wie wir auf die Idee gekommen sind, diese Folge zu machen. Aktuell gibt's da ja so einen gewissen Fall, bei dem sich eine andere deutschsprachige Band, naja, nichts Genaues weiß man nicht, aber vielleicht strafrechtlich relevant verhalten hat, vielleicht auch nur moralisch zu verurteilen ist. Man weiß es nicht genau, aber das ist ja auch so eine Sache, ne? Kann man noch Rammstein hören, wenn man die aktuellen Geschehnisse um die Band und beziehungsweise um Till Lindemann ganz konkret verfolgt hat? Und gehen wir mal davon aus, man heißt das, was da mutmaßlich abgelaufen ist mit der Row Zero und so, nicht gut. Kann man dann trotzdem noch Rammstein hören?
Da scheiden sich die Geister. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Haltungen. Denn das ist halt jetzt zum Beispiel mit Rammstein ein sehr aktuelles Thema und reicht aber auch schon unglaublich lang zurück. Wenn wir bei der Musik bleiben, dann haben wir da aus der Klassik Richard Wagner zum Beispiel.
Ja.
Könnte man ebenfalls verwerflich finden.
Das wäre vielleicht auch sogar den ersten Punkt, den ich immer zu bedenken geben würde. So, man sollte gerade bei sowas auch den Zeitgeist mit beachten. Weil sonst ist es ein bisschen unfair. Also Ich gehe jetzt mal ganz weit zurück, denn wir dürfen keine Häuser mehr bauen, wir dürfen keine Maschinen mehr erfinden. Denn typische griechische alte Denker haben dem Klischee nach teils minderjährigen Jungs den Arsch penetriert. Ja, und an der Stelle muss man dann halt ganz klar sagen, also wir dürfen keinen Kreis mehr berechnen, weil, ja, das waren halt alle Menschen, das können wir nicht unterstützen, Kreise sind verboten.
Ja, aber es ist ja schon ein Unterschied, ob du jetzt wirklich das Produkt, also das Werk eines Menschen konsumierst, wie jetzt im Fall von Musik oder bei Filmen oder Literatur oder wie auch immer, oder ob du ja wissenschaftliche Erkenntnisse, wie du sie jetzt genannt hast, nutzt von Leuten, die ihrem Zeitgeist entsprechend vielleicht nicht unbedingt unseren heutigen Maßstäben genügen würden. Dann bist du ja auch wieder relativ schnell bei dem Argument, dass Hitler Brot gegessen hat und wir deswegen heute alle kein Brot mehr essen sollten. Das ist ja dann doch noch was anderes.
Hitler war Maler, aber wir erkennen seine Kunstwerke nicht an.
Das ist vielleicht das extremste Beispiel, was man sich so vorstellen könnte, ne? Vermutlich, also ich weiß es nicht, ich kenne keine Bilder von Hitler. Eventuell habe ich mal eins gesehen, ich bin mir nicht sicher. Aber wenn das jetzt wirklich herausragende Werke wären, was wäre dann? Vermutlich würde man sich dann doch irgendwie die nicht in die Wohnung hängen, nehme ich mal an.
Ja, vielleicht nicht ganz jeder. Es gibt ja den einen oder anderen, der sieht das nicht so schlimm. Aber zum Glück kann man bei ihm sagen, er ist maximal naiv. Ist jetzt kein herausragendes Kunstwerk, wo man sagen würde, der hat da wirklich Kunst geschaffen, die man beachten sollte. Ansonsten würde es vermutlich schwierig.
Ja, dann nimm alle anderen griechischen Philosophen.
Ja, Hitler wäre ja halt auch schon ein Extrembeispiel. Geht ja bloß darum, dass die Frage ist, wer ist überhaupt ein Künstler? Wen würden wir da überhaupt in Betracht ziehen, von dem wir irgendetwas an Kunst betrachten wollen und sagen, schwamm drüber, was er sonst gemacht hat? Oder kann man noch vertreten? Bei Hitler hat sich halt zum Glück nicht die Frage aufgetan.
Wie gesagt, ich würde da den Zeitgeist auch mit beachten. Allerdings war auch zum Anfang des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, da war eigentlich auch schon klar, Mensch, das ist gar nicht mal so geil. Wir hatten ja schon mal Kreuzzüge und so. Vielleicht sind Menschen ja allgemein so lebenswert, haben so gewisse Rechte.
Ja, man kann es an der Stelle wissen, weil zum Beispiel Wagner, den ich eben angeführt habe, der hat ja auch selber dann etwas verfasst mit dem Titel Das Judentum in der Musik. Also er war sich durchaus bewusst, was er da schreibt und aussagt. Das war jetzt nicht so ein, ich rede über Juden und 200 Jahre später merkt man, ja, damals hat man das vielleicht nicht so gesehen, sondern das war schon klar judenfeindlich, das war antisemitisch.
Also kommt dieser Gedanke nicht von ungefähr, dass wenn man den Walkürenritt hört, irgendwie die Idee bekommt, ich möchte jetzt in ein anderes Land einmarschieren?
Vermutlich nicht, nein.
Ja, ein anderes Beispiel, wo der Zeitgeist auch beachtet werden sollte, wäre sicherlich H.P. Lovecraft, noch ein bisschen aktueller, aber der war ja nur auch Anfang des 20. Jahrhunderts aktiv und zu der Zeit, gut, sagen wir mal, es war vor der Bürgerrechtsbewegung in den USA, ne? Rassismus war eigentlich immer noch weit verbreitet, aber es gab natürlich auch schon hier und da Leute, die sich gedacht haben, Mensch, vielleicht ist Rassismus nicht so cool, aber H.P. Lovecraft war zum Beispiel auch ein glühender Rassist. So, ist das dann noch entschuldbar durch den Zeitgeist oder ist das jemand, dessen Kunst man dann auch nicht konsumieren sollte? Die Frage dabei natürlich auch, wie sehr diese Meinungen oder diese Ansichten in die Kunst selbst mit einfließen. Ich bin jetzt nicht im Detail mit dem Werk von Lovecraft vertraut, nur mit Adaptionen, sag ich mal. Vielleicht wäre Tolkien da ein Beispiel, wo sich ja durchaus so ein gewisser, Rassismus, Chauvinismus in seinem Werk wiederfindet, wenn man da mal den Herrn der Ringe und wer dagegen wen antritt sozusagen und wie die charakterisiert sind. Wenn man sich das mal anguckt, da könnte man ja sagen, vielleicht sind da auch ein paar nicht ganz so tolle Meinungen in das Werk mit eingeflossen.
Also gut, dass du die beiden anführst. Das sind nämlich genau die beiden, auf die ich hinaus wollte, mit dem Zeitgeist. Und bei beiden würde ich das sogar noch als verkraftbar sehen. Und ich lese beides auch noch. Und in beiden sieht man das in den Werken teilweise bei Lovecraft etwas direkter. Und bei Herr der Ringe, es ist halt Standard-High-Fantasy, um ganz ehrlich zu sein. Also sich darüber aufzuregen, das ist, als würdest du irgendwie sagen, es ist schlimm, dass mehr Männer in, keine Ahnung, Bauarbeiterberufen arbeiten. Das ist halt irgendwo so doch ein bisschen gegeben. Das ist eine Fahrtabhängigkeit. Also du kannst ja jetzt nicht ein komplett neues Universum ja fantasy-technisch erschaffen, was irgendwo komplett mit allen Regeln bricht und dich dann aber noch in den Klischees bewegen. Weil das ist ja auch so ein Punkt, der bei Herr der Ringe sehr wichtig ist, dass du halt immer noch so deine Fantasy-Klischees hast. Die Elfen sitzen im Wald, sind alle total hübsch und alle supi und ja, die bösen Orks aus dem Osten sind halt die Gegner.
Die Elfen sind hellhäutig und haben ganz feine Gesichtszüge und die Orks sind eher so grob schlächtig, haben breite Nasen, dunkle Haut. Das sind ja Klischees, die auch ihrem Zeitgeist entstammen und die vielleicht von Grund auf schon rassistisch geprägt sind.
Naja, also das sind ja vor allem die Hochelfen. Bei den Hochelfen ist das durch die Geschichte bedingt. Es gibt schwarze Elfen, auch im Herr der Ringe. Das ist das, warum sich die Leute bei der Serie auch aufregen.
Ich reg mich da nur auf, dass die keinen Bart hat.
Also, die gibt es.
Was anderes wäre es ja, wenn wir jetzt nicht das Werk betrachten, in dem irgendwelche Meinungen einfließen, die wir jetzt individuell vielleicht nicht gutheißen, sondern ein Grundding, Künstler von seiner Kunst zu trennen, wäre es ja auch, wenn gesetzliche Verfehlungen, wie angesprochen, wie es mutmaßlich bei Rammstein der Fall sein könnte, vorliegen. Als Beispiel würde mir da am ehesten Roman Polanski einfallen, ein unheimlich renommierter Regisseur, der wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer Minderjährigen, und es gibt mittlerweile mehrere Vorwürfe, seit Jahrzehnten nicht mehr in die USA einreist, weil er dort gesucht wird. Und das ist auch allgemein bekannt, dass es diese Vorwürfe gibt und dass er wahrscheinlich sofort verhaftet werden würde, sobald er in die USA einreist. Nichtsdestotrotz lebt er jetzt im Exil sozusagen und macht weiter Filme, die auch immer noch sehr gut ankommen und hat einen exzellenten Ruf. Ist das nicht auch schon massiv schwierig? Und da kommt es ja, wie gesagt, nicht so auf die individuelle Einstellung dazu. Also, naja, gut, man kann jetzt Vergewaltigung gutheißen. Nehmen wir mal an, das tun die meisten nicht. Aber da kommt es ja nicht so sehr auf die individuelle Einstellung an, sondern das ist ja nun mal Fakt, dass dort, oder Fakt, naja, immer mit Vorsicht zu genießen, aber es sieht halt sehr stark danach aus, dass das einfach ein Verbrecher ist.
Da müsste man auch die mediale Präsenz und das Wissen darüber haben. Mir war das nicht bekannt.
Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Vergewaltigungen, sofern sie denn stattgefunden haben, in seinen Werken eine Rolle spielen. Ich finde, es ist einfacher, den Künstler von der Kunst zu trennen, wenn das nicht so wirklich einen offensichtlichen Einfluss drauf hat.
Also klar, man kann bestimmt Motive finden, gerade in seinem Frühwerk. Ich kenne jetzt auch nicht so viel von Polanski, aber da kann man sicherlich Verbindungen herstellen, aber ich glaube nicht, dass er in seinen Filmen die Vergewaltigung verarbeitet hat. Also das würde ich mal verneinen. Es ist einfach nur ein Punkt im Privatleben dieses Menschen, was man rein theoretisch ausblenden könnte. Ne? Wenn man jetzt nur die Filme schaut, wäre möglich. Aber ist halt die Frage, ob das so gut ist oder ob es nicht angemessen wäre, sich auch mal Gedanken zu machen, wessen Werk man da konsumiert. Und sich allein die Frage zu stellen, ob man das mit sich vereinbaren kann, die Kunst eines solchen Menschen zu konsumieren und den vielleicht noch damit zu unterstützen.
Das wäre wahrscheinlich auch so eine Frage, wie man die Kunst konsumiert. Ich weiß zum Beispiel bei J.K. Rowling, die ja auch sehr unschöne Sachen gesagt und getan hat.
Und unterstützt.
Ja, aber dass da viele Leute vom Kunstwerk her sehr überzeugt sind, dass es da auch wesentlich größere Alternativen gibt. Halt zum Beispiel, guck nur die DVDs. Dann hast du einmal bezahlt, okay, sie kriegt vielleicht nochmal ein paar Cent, aber sie kriegt nicht jedes Mal irgendwas, wenn du den Stream guckst, weil du dir den online gekauft hast.
Am besten gemietet.
Ja, genau. Oder mit den Einnahmen aus dem Stream des Spiels, was ja auch irgendwer gemacht hat, ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau das war, dann halt so Transorganisationen unterstützen, quasi. Diese Logik, die auch Anti-Vegetarier haben mit, oh mein Gott, du willst mich zum Veganen machen? Ich hab Hunger auf ein Steak.
Kennt ihr den Ansatz der Tod des Künstlers oder Tod des Autors, so heißt es?
Nein.
Das ist eine Literaturtheorie von Barth aus 1968. Da hat er einen Text verfasst, der im Grunde besagt, dass die Kunst gar nicht unbedingt das ist, was der Künstler schafft, sondern das, was die Betrachter bzw. die Konsumenten der Kunst, was die daraus machen. Das heißt, wenn wir jetzt das wirklich so nehmen, und das ist in vielerlei Hinsicht von vielen Leuten auch ein Gesetzesziel, dass dieses Tod des Autors das ist, wo wir hinstreben sollten, dann können wir nämlich zum Beispiel sagen, J.K. Rowling geht mir am Arsch vorbei. Aber dass dieses Stück Kunst, dieses Stück Literatur, was sie geschaffen hat, ist für mich das, was ich daraus mache, wie ich es konsumiere. Die Frage ist, wenn man das wirklich zu einer Regel macht, gehen wir vielleicht auch gesellschaftlich anders damit um? Verdienen die vielleicht anders? So dieses Abnabeln von dem Künstler?
Naja, letztlich ist das aber immer noch das Werk des Künstlers. Also klar, ich finde das eigentlich ganz gut, ne, dass man das in der eigenen Rezeption von dem Künstler trennt. Aber nichtsdestotrotz kommt dann ja das Argument, was gerade schon angesprochen wurde, dass der Künstler immer noch daran verdient. Deswegen kannst du das ja nicht komplett trennen. Das geht schlicht und einfach nicht.
Aber vielleicht könnte man das dann so verändern, wenn das wirklich Regel würde mit Tod des Autors, dass der Künstler quasi einmal daran verdient, dass er XY geschaffen hat.
Was ist denn das für eine Gratis-Mentalität hier?
Was?
Ja, du willst das Urheberrecht revolutionieren, das geht nicht.
Ja.
Das klingt schwierig.
Aber was mir dabei auch sofort auffällt, ist, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber zumindest bei uns war das sehr großes Thema immer im Deutschunterricht bei allen möglichen Analysen. Du musst immer wissen, wer der Künstler war und wie er was da irgendwie aus seinem Leben drin verarbeitet hat.
Ja, denn so schön auch dieses Tod des Autors ist, das, was du da schaffst, schaffst du ja von dir aus. Und du bist ein Mensch. Du kannst nicht sagen, ich bin jetzt der Künstler und ich mache das jetzt wie eine KI. Da würde das vielleicht tatsächlich Sinn machen, Tod des Autors durchzusetzen. Aber du gibst ja schon etwas von dir mit rein. Ich wüsste nicht, wie du anders die Kunst schaffen werden würdest.
Also naja, bei Literatur und so, was man jetzt aus dem Deutschunterricht hauptsächlich kennt, da verstehe ich das. Aber ich glaube, es gibt genügend Beispiele, wo man das schon irgendwo trennen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Musik denke, ich höre Metal, ich höre zum Beispiel Death Metal. Und eine Band wie Cannibal Corpse zum Beispiel hat in den Songs Texte, also ich mag das gar nicht wiedergeben, was da so drinne vorkommt. Ne, es geht um ja, das bestialische Abschlachten von Menschen und Vergewaltigung, nicht nur am lebenden Objekt. Also es ist wirklich, es sind die niedersten Niederungen, die man sich so vorstellen kann. Und ich würde mal behaupten, die Musiker oder die Texte dahinter, die lassen da nicht sonderlich viel mit einfließen, sondern das sind ganz normale Leute, wie man hört, auch relativ Charity-affine Leute, über die hört man weitestgehend nichts Schlechtes. Das wäre ein Beispiel nur. Polanski mit seinen Filmen, insbesondere seinen aktuelleren, wäre ein anderes Beispiel. Ich glaube, das lässt sich schon losgelöst voneinander betrachten. Vielleicht jetzt nicht bei klassischen Schriftstellern oder so.
Der Künstler an sich kann es nicht vermeiden, etwas von sich in seinem Werk zu offenbaren. Und wenn du viel Scheiße am Hacken hast, hast du viel Scheiße am Hacken und bringst das irgendwo vielleicht mit ein. Im entgegengesetzten Fall, Cannibal Corpse, ja, woher die ihren Scheiß haben, das ist dann eine andere Frage.
Na, ich meine, alles, was du getan, gemacht, gesehen, erlebt hast, macht dich ja auch zu dem oder zu dem und das, was du bist. Und ohne das könntest du deine Sachen ja nicht herstellen. Also irgendwo schon.
Ich wollte das nicht so philosophisch ausdrücken.
Aber ich finde auch, ob man das dann wirklich davon losgelöst betrachtet oder nicht, ist auch von dem Konsumenten eine sehr persönliche Sache, weil Polanski-Filme, glaube ich, kann ich immer noch gucken, ohne direkt das Bild von Polanski und irgendeiner Vergewaltigung im Kopf zu haben. Rammstein im Moment schwierig, gerade auch, weil es aktuell ist und man nicht weiß, wie viel ist dran und was ist wirklich gelaufen.
Aber warum, also jetzt bei den Beispielen, warum könntest du da einen Unterschied machen? Denn an und für sich ist es ja fast dasselbe. Die Beweislage bei Polanski ist vermutlich sogar noch ein bisschen deutlicher. Es ist, weil das unmittelbarer ist bei Rammstein, weil da der mutmaßliche Täter dann halt auch direkt singt und bei Polanski hast du jetzt, du siehst ihn ja nicht, du siehst ja Schauspieler und so und das Drehbuch hat vielleicht auch noch ein anderer geschrieben.
Ja, ich denke gerade deswegen, weil, also Einerseits, weil ich Polanski halt in seinem Film nicht so wirklich sehe. Ich sehe da halt den Film, weil ich den interessant finde. Das ist so sein Ding, ob er da jetzt Regie geführt hat oder ähnliches, sehe ich ja dann quasi nicht. Also ich bin da nicht so mega bewandert, dass ich sage, ey, das sieht aus wie ein Polanski-Film. Bei Rammstein, ich weiß halt, dass es Rammstein ist, wenn ich das höre. Und es ist halt gerade aktuell. Also macht man sich da aktuell auch mehr Gedanken drum. Wenn ich jetzt irgendein Bild oder irgendwas aus der Antike oder hier, keine Ahnung, Renaissance sehe und ich weiß ganz genau, der Künstler hat aber damals auch Scheiße gebaut, dann ist mir das heutzutage aber auch jetzt egal. Dann finde ich das immer noch schöne Kunst. Und hinterfrage dann nicht, ob der Künstler vielleicht irgendwas gemacht hat, was ich nicht gutheißen kann. Und ein Einwand aus dem Chat. The Hans Franz sagt, dass Death Metal im Sinne von Grindcore überwiegend musikalische Fiktion ist und auch deswegen der Text nicht so sehr ins Gewicht fallen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Bloß auch in der Literatur hast du Fiktion. Ne? Das Beispiel von Tolkien wäre eins, wo aber in die Fiktion trotzdem reale Ansichten einfließen können.
Wo ich mir auch gerade denke, gerade so Fiktion und Romane, die ich ja auch, fällt mir jetzt erst ein, die ich selber viel gelesen habe, Karen Slaughter und Co., haben verdammt viele Menschen gelesen. Ich hoffe, das sind nicht alles wirklich Serienmörder, um auf ihre Ideen zu kommen.
Ja, also wie gesagt, bei der Literatur würde ich das mit dem High-Fantasy-Szenario einfach komplett erklären. Da gibt's halt so einen gewissen Standard und ganz ehrlich, bei dem Grindcore-Zeug, du hörst doch eh nicht den Text. Den Text musst du lesen.
Ja, das kommt auf die Band an. Ja, in der Regel ist das sicherlich so. Das mag sein. Aber es geht auch nicht nur um den Text, es geht um das ganze Image. Also es gibt Cover, es gibt Plattencover von Cannibal Corpse, die in Deutschland nicht erlaubt waren, weil die einfach zu explizit waren. Finde ich dann aber tatsächlich auch weit hergeholt, wie Hans Franz sagt, sich darüber aufzuregen, weil ja, dann kannst du dir jeden Horrorfilm, um bei dem Vergleich zu bleiben, vielleicht jeden Splatterfilm hernehmen und mal fragen, was da eigentlich falsch läuft bei den Leuten, die das gemacht haben.
Was hast du genommen?
Ja.
Oh Gott, dann würde es nur noch Til Schweiger rosarote Blütenfilme geben.
Til Schweiger ist ein ganz gutes Beispiel, weil Til Schweiger auch jemand wäre, der hier, glaube ich, in das Thema reinfällt, aufgrund der aktuellen Vorwürfe gegen ihn, dass er grundsätzlich stockbesoffen am Set ist und seine Mitarbeiter wie den letzten Dreck behandelt. Auch gesellschaftlich, politisch hat er sich ja fragwürdig geäußert. Das ist natürlich dann auch wieder individuell, aber ich sage mal, meinen Ansichten widerspricht das doch relativ stark.
Aber neu ist das nicht. So absolut nicht. Vielleicht kommen jetzt noch mal neue Vorwürfe raus.
Ja, das ist nicht neu, aber das wäre für mich persönlich zum Beispiel ein Grund, noch mehr Abstand von den Filmen von Til Schweiger zu nehmen als eh schon. Da kommt natürlich das Argument, dass die von der Qualität her nicht so sind, dass man sich die geben wollen würde. Aber für mich würde das reichen, um den weitestgehend zu ignorieren. Ich würde jetzt das Wort canceln nicht verwenden, weil ich das für einen rechten Kampfbegriff halte. Aber sprechen wir auch von einem persönlichen Boykott.
Ja, die Frage ist dann aber auch, ab wo zieht man eine Linie? Welches illegale Verhalten ist okay und welches nicht? Wenn wir sagen, dass Rauschmittel und Co. schon ein Schritt in die falsche Richtung ist und die dürfen nicht auftreten oder sonst irgendwie ihre Kunst zeigen, müssten ignoriert werden, dann fürchte ich, haben wir relativ wenig Künstler, die uns am Ende überbleiben.
Na, das ist ja komplett individuell, wo man da die Grenze zieht.
Aber würden wir zum Beispiel sagen, es müsste irgendwie geregelt werden, das, dann hätten wir da ein Problem.
Ist das denn das Ziel? Also mein Ziel wäre das nicht, weil dann wäre man ja wirklich bei dem, was so als Cancel Culture bezeichnet wird.
Ja, zeig mir einen Autor, der nicht gesoffen hat wie sonst was.
Ja, es geht ja darum, in welchem Zustand er sich dort am Set befindet und was für Auswirkungen das auf andere Menschen hat. Also Stephen King hat auch gesoffen und gekokst wie Sau. So, aber das hat nicht so negative Folgen für andere Menschen. Gut, für sein Familienumfeld möglicherweise, aber nicht für seine Mitarbeiter oder so gehabt.
Und das hat er vermutlich während der Arbeit gemacht.
Ja, sicherlich.
Wenn ihn das kreativ inspiriert hat, also ich finde die Sachen von ihm nicht schlecht.
Also bei Stephen King gab es Aussagen, dass er sich an manche seiner Romane nicht wirklich erinnern kann, weil er die einfach komplett im Rausch geschrieben hat.
Das erklärt natürlich einige Sachen, die in den Romanen passieren. Aber wie gesagt, ich finde die gar nicht so schlecht. Und das ist auch wieder so ein Charakter, ein Mensch, bei dem ich sage, ja, ich finde das, was er gemacht hat, cool. Ist mir jetzt egal, ob er da zugedröhnt am Schreibtisch saß.
Das erklärt vor allem auch, warum es 50 Seiten Erklärung über einen Schrank gibt.
wenn der ihm gerade sehr lebendig vorkam, vielleicht.
Stephen King wäre, da ich ja jetzt Drogenkonsum oder so nicht irgendwie als verwerflich ansehe, wenn andere Leute davon nicht negativ beeinflusst werden, wie bei Til Schweiger, wäre er jemand, wo die Person hinter dem Ganzen, naja, nicht das Werk aufwertet, aber wo ich dann doch es vielleicht noch ein bisschen lieber lese, ich weiß es nicht, weil Stephen King halt auch ein ausgesprochener Demokrat ist, der so ziemlich alles, was in den USA in den letzten Jahren falsch läuft, lauthals kritisiert, was dann schon auch wieder eher meinen Ansichten entspricht. Wo ich dann, da diese Ansichten meinen, im Großen und Ganzen entsprechen, die Kunst wiederum nicht vom Künstler trenne, so wirklich.
Die Schlussfolgerung dessen ist ja im Prinzip, dass du nur Kunst von jemandem konsumieren könntest oder tust, die quasi deiner Meinung sind. Und damit reproduzierst du quasi deine eigenen Echos, dein eigenes Lot.
Ja, so würde ich es nicht ausdrücken. In die Richtung ist schon mal nicht verkehrt, aber ich würde nicht sagen, ich konsumiere nur Kunst von Leuten, die meiner Meinung sind, sondern ich lehne Kunst ab oder boykottiere Kunst von Leuten, die ausdrücklich nicht meiner Meinung sind. Ist natürlich auch so Abwägungssache, ne, wenn jemand sagt, ja, keine Ahnung, irgendein Beispiel, was nicht ganz so drastisch ist.
Was ist dabei der Unterschied? Das ist eine einfache Negation.
Nee. Es gibt ja noch so Künstler, die sich jetzt gar nicht großartig äußern über irgendwas. Ne, du hast ja nicht nur die Wahl, dass jemand was weiß ich, sich zugunsten oder sich als Zeichen des Protests an Straßen festklebt oder jemand, der zur Erschießung von Leuten, die sich auf der Straße festkleben, aufruft. So, das sind ja Extreme. Dazwischen gibt's ja noch einiges und dazwischen gibt's auch Leute, die sich zu dieser Thematik, nur so als Beispiel, überhaupt nicht äußern. Mhm. Und da gehe ich erstmal neutral ran. Da sage ich jetzt nicht, okay, da ist jemand, der macht gute Musik, gute Filme, was auch immer. Aber ich warte mal ab. Ich muss erstmal in Erfahrung bringen, wie der so zu Politik, Gesellschaft etc. steht. Es ist nicht so.
Also das finde ich per se nicht verwerflich, aber es fördert diese Mentalität, dass sich Leute eventuell lieber gar nicht äußern, bevor sie sich irgendwie positionieren.
Das ist aber vielleicht auch nicht schlecht, wenn man überlegt, wie viel Einfluss Künstler haben. Oder wir müssen auch nicht unbedingt über Künstler reden. Wir können auch über Medienschaffende reden. Über Influencer zum Beispiel.
Alles Kunst.
Naja.
Hau das alles in die Schublade Kunst. Das ist jetzt kein so signifikanter Unterschied, ganz ehrlich.
Nein, also ich finde auch, dass man das jetzt im Kontext dieses Themas nicht unbedingt trennen muss. Es fällt mir nur schwer, da über Künstler zu sprechen. Aber ja, da ist es dann vielleicht besser, wenn die sich nicht äußern, weil die halt wahnsinnig viel Einfluss haben. Ich meine, bei Influencern ist das das komplette Geschäftsmodell von denen, dass sie Einfluss auf andere Leute nehmen. Und wenn da jetzt jemand ist, der vielleicht eine sehr junge, eine noch sehr prägbare, genau, so eine Zielgruppe hat, dann finde ich das ganz gut, wenn der sich, also entweder hat er Meinungen, die exakt mit beiden übereinstimmen, dann soll er sich von mir aus natürlich sehr gerne äußern. Aber ansonsten finde ich es natürlich gut, wenn der vielleicht lieber nicht zu seinen Meinungen steht.
Also ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie anprangern. Ganz im Gegenteil, ich wollte das nur in den Raum werfen, denn ich bin der grundsätzlichen Meinung, dass eigentlich in 99% aller Fälle sollten die Leute einfach wirklich ihre Fresse halten. Grundsätzlich. Also man muss sich nicht überall positionieren.
Hat man ja dank Corona bei vielen mitbekommen.
Oh ja.
Was da auf einmal für Äußerungen alles kamen von Menschen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte oder bei denen man nicht wusste, wie die so ticken und dann so dieses, was zum Henker, das hätte ich dir nicht zugetraut, okay, tschüss, das ist absolut nicht das, was ich unterstützen möchte.
Ja, absolut.
Also das Erlebnis hatte ich viel.
Aber es ist, da wir ja nun Meinungsfreiheit haben, ist es ja ihr gutes Recht. So, da können ein Jan-Josef Liefers oder ein Wotan Wilke Möhring oder so, die können da ihre Aufrufe unterzeichnen gegen die Corona-Maßnahmen oder so. Sollen sie machen. Müssen dann halt nur auch mit den Konsequenzen leben, dass manche Leute oder hoffentlich viele Leute das nicht so gut finden. Und vielleicht nicht mehr so viele Leute in ihre Filme gehen.
Oder dass du einen Backfire-Effekt hast, so wie bei Dieter Nuhr, der halt jetzt sich klar positioniert hat und er auf jeden Fall, glaube ich, mehr Zuspruch hat und mehr Relevanz hat in einem gewissen Menschenbereich.
Wenn er sich dazu entscheidet, auf so eine Zielgruppe sich abzuzielen, ist das ein gutes Recht.
Ist halt stark polarisierend, wenn man mit so viel medialer Aufmerksamkeit etwas anschneidet und sich positioniert.
Ja, ich würde allerdings trotzdem noch mal den Punkt der Stärke des quasi Meinungsverstoßes mit reinbringen. Da wäre nämlich ein Beispiel Harpe Kerkeling, der offen Befürworter für den Verein Deutsche Sprache e.V. ist. Und das ist ein langer Arm der rechten oder sehr konservativen, genderfeindlichen Menschen. Also vielleicht ein höheres Ziel, vielleicht wollen sie wirklich nur die deutsche Sprache schützen, aber grundsätzlich sind sie einfach nur gegen alles, was Änderung ist. Und da ist dann die Frage, wie schwer wiegt das? Darf man ihn jetzt nicht konsumieren oder nicht? Also die Schwere würde ich auch immer in Betracht ziehen. Und das ist natürlich kein Vergleich zu Misshandlungen, Vergewaltigungen und sonstiges.
Ja, ich bin jetzt nicht so vertraut mit dem Verein, den Harpe Kerkeling da vertritt. Aber ja, das ist halt individuell, ne? Ich würde auch nicht, also du sagst, darf man den jetzt mal unterstützen? Ich würde halt nicht von dürfen reden, sondern das ist eine rein private, individuelle Entscheidung. So, ich würde mich jetzt darüber informieren, über diesen Verein, vielleicht Äußerungen von Kerkeling dazu suchen. Vielleicht wurde er mit Vorwürfen schon konfrontiert diesbezüglich. Ich weiß es nicht. Bestimmt, nehme ich mal an. Und dann würde ich mir meine Meinung bilden und dann meine persönlichen Konsequenzen ziehen. Was andere damit machen, keine Ahnung.
Ich habe mich jetzt gerade in dem Fall Kerkeling auch nicht wirklich informiert, aber es kann sein, dass er diesen Verein unterstützt. Aber ich denke, dass es bei ihm tatsächlich um die deutsche Sprache geht, denn als Schwuler jemanden unterstützen, der gegen Schwule ist,
naja, wenn es jetzt hier um Gendern geht, was Mike genannt hat, ich kenne diesen Verein nicht, ne? Wenn die jetzt wirklich Gendern nur als Aufhänger nehmen, aber eigentlich wirklich gegen alle progressiven Elemente der heutigen Gesellschaft sind, dann ist es vielleicht was anderes. Aber dann sind die halt gegen Gendern, mein Gott. Also klar, ich habe da kein Problem mit, ich befürworte sowas tendenziell eher, aber ich gestehe anderen da die Meinung dazu. Die haben vielleicht auch ganz gute Argumente jetzt gegen Gendern, wie es aktuell durchgeführt wird, zu sein. Also wenn es nur das ist, dann wäre das für mich jetzt kein Grund, irgendwie zu boykottieren oder so. Das ist halt so die Sache, dass ich würde jetzt nicht jeden Künstler komplett für mich persönlich canceln, um das böse Wort zu nennen, der auch nur einen Hauch von meinen Überzeugungen abweicht. Das ist ja Quatsch.
Du sprichst ja auch noch immer mit mir.
Das ist richtig.
Ich bin auch gegen die aktuelle Gendering-Form. Also,
aber du bist kein Künstler.
Na doch.
Ja, durch den Podcast ja irgendwie schon.
Wannabe-Influencer.
Ich habe auch schon Gemälde gesehen von Mike.
Stimmt, bist Künstler. Ich habe immer noch kein Gemälde gesehen. Für mich ist das ja immer noch ein Gerücht.
Ich habe Mike auch schon singen gehört.
Oh mein Gott. Da kommen Dinge ans Tageslicht. Naja, okay, es ist dunkel, aber ihr wisst schon, was ich meine.
Ja, aber von Mike kaufe ich zum Beispiel keine Werke. Eben aufgrund dieser teilweise sehr extremen Meinung.
Oh, ey, immer diese Cancel Culture. Ey, Tobias, kleb dich doch auf die Straße. Echt.
Wovon soll Mike denn bald leben?
Ja, vom Podcast.
Ah, stimmt, ich krieg ja 40 Kekse.
Ja, 40 Kekse.
Habt ihr denn für euch jemals die Entscheidung getroffen, jetzt einen Künstler oder einen Medienschaffenden aufgrund bestimmter Äußerungen ganz bewusst zu boykottieren? Ist das bei euch schon mal vorgekommen? Also jemand natürlich, den ihr vielleicht vorher ganz cool fandet, ne? Keine Ahnung, irgendwelche Nazi-Bands oder so, die würde ich jetzt boykottieren, die habe ich aber auch vorher nicht gehört.
Das ist das Problem. Die kenne ich. Das Problem ist, dass die meisten, wo ich sagen würde, würde ich boykottieren, dass ich deren Kunst auch nicht mag. Also stellt sich für mich gar nicht die Frage, ob ich die boykottieren möchte, weil ich halt die Kunst nicht mehr konsumieren möchte.
Mhm.
Das Einzige, was mir einfällt, wäre tatsächlich J.K. Rowling, wo ich mir nicht sicher bin, was ich von der ganzen Sache halten soll. Möchte ich jetzt noch das Spiel kaufen? Möchte ich es mir nicht kaufen? Ich glaube, ich würde dazu tendieren, es mir irgendwann runtergesetzt zu kaufen und zu spielen, wenn ich jetzt gehört hätte, boah, das absolute Überspiel. Die Meinungen gehen dabei auch stark weit auseinander, weshalb die Motivation, das zu kaufen, wieder sehr gering sind. Also ist da ein Boykott nicht so ganz auf eigene Kosten. Schwierig zu sagen.
Hm.
Aber sonst ist echt so dieses Überschneidung von fand ich cool, mittlerweile halt nicht mehr. Fällt mir keiner ein.
Ja, so geht mir ähnlich halt. Künstler, die ich jetzt eher weniger gemocht habe, bis gar nicht konsumiert, haben sich durch gewisse Aussagen so weit ins Abseits geschossen, dass ich einfach nur das Kotzen kriege, wenn ich sie sehe. Was aber auch daran liegt, dass man, oder dass ich dadurch eher noch darauf hingewiesen werde, wie scheiße das doch ist. Dieter Nuhr zum Beispiel ist wirklich ein Top-Beispiel. Früher schwer auszuhalten und seitdem da wirklich so ganz, ganz komische Sachen kamen, einfach gar nicht mehr auszuhalten.
Ja, da hat sich ja das Werk dann auch geändert.
Das weiß ich nicht mal.
Ja, also schon. Ich habe die dann nur früher, also wirklich früher, vor 15 Jahren oder so, auch hin und wieder mal geguckt. Das war ja dann schon was anderes. Vielleicht war bei mir auch das Bewusstsein für manche Themen nicht so ausgeprägt. Aber ich glaube schon, dass sich da das Werk massiv geändert hat.
Ja, also von den neueren Sachen. Aber zum Beispiel probier jetzt mal was Älteres zu gucken. Vielleicht ist das sogar noch erträglich. Das habe ich halt noch nicht getestet. Das will ich damit sagen. Ach so, ja. Also ich würde zum Beispiel Thorsten Sträter, ich liebe ihn, einfach genialer Künstler, hat sehr viel seines Ruhmes durch Dieter Nuhr bekommen und ihm zu verdanken und war demzufolge des Öfteren auch mal bei ihm zu Gast. Ich weiß nicht, ob ich die Folgen gucken könnte, obwohl ich sie mal gefeiert habe. Aber ich habe sie auch da gefeiert, weil Thorsten Sträter einfach ein absolut geiler Schneider ist.
Wenn Thorsten Sträter jetzt, ja, wenn er jetzt zur Wahl der AfD aufrufen würde, rein hypothetisch, ich glaube nicht, dass Thorsten Sträter das machen würde.
Das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
Ich auch nicht, aber rein
theoretisch. Ich kann mich nicht in diese Welt versetzen.
Das ist schwierig.
Dazu hat er schon viel zu viel in die Richtung gemacht, leben und leben lassen. Und das finde ich auch, ist halt so der Punkt, das mag ich. Und das scheint bei ihm so tief verankert zu sein, ich könnte es mir nicht ansatzweise vorstellen oder ausmalen.
Ja.
Habt ihr damals, als ihr jünger wart, Xavier Naidoo gehört?
Nein. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich fand Xavier Naidoo schon immer scheiße.
Ich habe es gehört, aber fand es auch scheiße.
Das ist jetzt auch so einer von denen, wo ich mich zurückerinnert habe. Den gab es ja auch mal, der ist auch mittlerweile sehr, sehr strange. Aber damals, mein Gott, man hat ihn halt gehört, weil er lief, aber nicht, weil man den unbedingt hören wollte.
Genau.
Nein, also das war für mich damals schon ein Grund, umzuschalten, wenn der auf Viva lief oder so. Deswegen bin ich relativ froh, dass mich das nicht betrifft, dass er komplett abgedreht ist, weil ich ja seine Musik halt eh nicht konsumiert habe. Hm. Es ist ja immer schwierig, ne, wenn man Sachen gut findet, sich dann ja dann doch zu hinterfragen, ob man das mit sich selbst vereinbaren kann. Wenn ich jetzt ein riesen Xavier Naidoo-Fan wäre, erstens hätte ich dann überhaupt keinen Musikgeschmack, das wäre schon schlimm genug, aber dann wäre es mir vielleicht, ja, das wäre mir wahrscheinlich schwer gefallen. Oder wenn Leute, die ich jetzt mag, die ich jetzt höre, wenn die plötzlich abdrehen würden, es ist schwer, aber es kann halt durchaus dazu führen, dass ich dann eben, ja, vielleicht nichts mehr konsumiere von denen.
Oder du bist so sehr mit dem auf einer Schiene, so sehr mit ihm d'accord, dass du in die gleiche Richtung abdriftest wie der Künstler.
Naja, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das wirklich Ansichten sind, die meinen komplett widerstreben. Das wäre bei Xavier Naidoo der Fall und ich halte mich auch für gefestigt genug, dass ich nicht da dann mit abdrifte, nur weil ein Künstler das macht. Also so aus dem Fanboy-Tum bin ich dann doch schon ein paar Jahre raus, als dass ich da ohne nachzudenken alles nachplapper und gutheiße.
Wir können die Frage aber auch an unser Publikum, an unsere Zuhörerschaft weitergeben. Vielleicht hat ja irgendjemand Erfahrung damit und hat einen Künstler oder Künstlerin, den oder die er sie es nicht mehr hört, nicht mehr verfolgt, nicht mehr schaut, weil irgendetwas vorgefallen ist.
Also ich hätte rein theoretisch selbst noch ein, naja, es ist auch wieder schwierig, weil das auch mit der Entwicklung meines Geschmacks zu tun hat. Aber ich war als Kind ein riesen, riesen Fan von Michael Jackson. Und da gab es ja Anfang oder ab Anfang der 90er reichlich Vorwürfe, dass es da auch zu Kindesmisshandlungen durch ihn gekommen ist. Gut, damals fand ich das sehr, sehr schlimm. Allerdings fand ich nicht schlimm, was er möglicherweise getan hat, sondern ich fand sehr schlimm, was für böses Zeug in den Medien über ihn stand und was die ihm unterstellen. Mit 6 oder 7 Jahren ist es aber, glaube ich, auch noch vertretbar, dass man so eine Meinung hat. Mittlerweile, nachdem ich vor einiger Zeit Finding Neverland, also die Doku, in der mehrere Fälle quasi aufgerollt werden, gesehen habe, bin ich persönlich schon überzeugt, dass da vermutlich was dran sein dürfte. Jetzt hat sich mein Geschmack allerdings davon wegentwickelt. Also ich höre jetzt Michael Jackson auch nicht mehr regelmäßig. Ich glaube allerdings, ich würde, wenn ich noch Fan geblieben wäre, davon jetzt auch Abstand halten. Glaube ich. Ist aber auch wieder hypothetisch.
Ich habe die Doku nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht so genau sagen.
Naja, sie ist natürlich eher aus der Sicht der mutmaßlichen Opfer. Aber es klingt alles höchst plausibel, was dort beschrieben wird und wie das Ganze geschildert wird.
Also ich denke, vielleicht wäre das bei mir was anderes, wenn ich die Doku gesehen hätte, weil das ja einen auch beeinflusst, wenn man dann was dazu sieht, mehr Infos bekommt. Ich kann auf alle Fälle noch Michael Jackson hören, auch wenn ich weiß, dass es da halt die Anschuldigungen, Zeugenaussagen und Co. gibt. Ich höre jetzt aber auch nicht aktiv Michael Jackson. Das ist halt, wenn man mal das Radio anmacht und das Lied läuft und es ist eins von den Michael Jackson-Liedern, die ich gut finde, dann finde ich das doch cool. Aber ja.
Ja, es ist auch wieder die Frage, ob man auf das reine Hören verzichtet. Das hatten wir vorhin auch schon angesprochen, ne? Ob man auf das Hören verzichtet, also die Kunst einfach nicht mehr konsumiert, oder ob man auf die Unterstützung verzichtet und es trotzdem hört. Das wäre nämlich noch ein anderes Beispiel, was ich nennen würde. Wie gesagt, ich höre Metal, unter anderem Black Metal auch. Und da gibt es viele rechte Umtriebe. Da gibt es viele Bands, die jetzt nicht explizit rechtsextreme Musik machen, aber es sind viele nationalistische und rechte Musiker. Man muss sich im Black Metal eigentlich immer informieren, was für Leute an Bands beteiligt sind, weil die Quote ist schon relativ hoch. Und da bin ich halt irgendwann dazu übergegangen, dass ich bei bestimmten stilprägenden Bands eben keine Alben mehr kaufe und kein Merchandise kaufe. Und das Merchandise, was ich von früher noch besitze, auch nicht öffentlich trage, ne? Also keine direkte Unterstützung leiste, keine Werbung mache für diese Bands, indem ich Merch trage oder jetzt explizit sage, wie toll sie sind. Hören kann ich das allerdings immer noch. Da muss man dann vielleicht auf Raubkopien oder so zurückgreifen, ne?
Radio natürlich.
Ja, ich glaube, norwegischer Black Metal der frühen 90er, der kommt eher selten im Radio.
Vielleicht gibt es ja einen Sender.
Ja, aber dann nur gestreamt und damit unterstützt man wieder. Wenn du Normalradio hörst, unterstützt du ja nicht, da du nicht erfasst werden kannst.
Genau, also ich habe durchaus noch das Bedürfnis, diese Musik zu konsumieren, aber ich habe gleichzeitig das Bedürfnis, überhaupt keine Unterstützung zu leisten. Und da muss man dann halt gegebenenfalls in illegale Bereiche abdriften. Das kann ich aber eher mit mir vereinbaren, als weiterhin irgendeine Unterstützung zu leisten.
Das zeigt ja auch eine gewisse Entwicklung und dass man sich damit beschäftigt. Und ich finde, das ist so der größte Knackpunkt an dem gesamten Thema. Man muss jetzt keine grundsätzlichen Regeln haben für, ich boykottiere einen, wenn er sagt, dass Corona-Regeln scheiße sind oder halt irgendwas anderes Dummes sagt. Man braucht da keine festen Regeln. Man sollte sich aber bewusst sein, dass irgendwo hinter jedem Werk ein Künstler steckt und dass man sich vielleicht gegebenenfalls damit beschäftigen sollte. Und dann kann man gerne seine eigenen Schlüsse ziehen.
Ja, genau, sehe ich auch so, ne? Also allein sich damit zu befassen, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Vorwürfe gegen irgendwen kommen, allein mal zu reflektieren, so, das ist ja schon ein Anfang. Das ist ja etwas, was ich jetzt bei Rammstein zum Beispiel, ja, da sehe ich sowohl im öffentlichen Diskurs als auch im privaten Umfeld teilweise einfach das Gegenteil. Das wird halt von vornherein, wird da eine Gegenposition eingenommen gegen diese Vorwürfe. Also da wird komplett ausgeschlossen, dass das eigene, naja, Idol oder der Künstler, den man gerne, dessen Werk man gerne konsumiert, irgendwas Böses gemacht hat. So wie ich halt mit 6 Jahren bei Michael Jackson. Nur, dass das gerne auch erwachsene Leute bei ihren Lieblingsmusikern, ihren Lieblingsinfluencern oder was auch immer machen. Und wenn man davon wegkommt und einfach mal den Gedanken zulässt, so, da könnte sein, dass da irgendwelche Handlungen waren, die nicht okay sind, irgendwelche Ansichten, die eigentlich nicht okay sind, einfach mal drüber nachdenken. Das ist schon ein Anfang. Was man daraus macht, ja, wie du sagst, entscheidet man dann.
Da muss man sich dann aber auch der kognitiven Probleme dabei bewusst sein, ne? Also das ist, glaube ich, so der Grundsatzpunkt. Du musst dir als Mensch eigentlich bewusst sein, dass du gewissen Denkströmen und Denkfehlern immer unterliegst. Und die musst du hinterfragen. Halt wie zum Beispiel dieses, ich mag die Leute, also bin ich erstmal positiv und alle, die dagegen sind, sind scheiße. Das dürfte auch irgendwo ein Sophismus sein, beziehungsweise ein Gedankenproblem. Das Hirn will dich schützen. Und ja, da muss man ausbrechen.
Ich glaube, hier ist es auch nicht nur dieses, dein Hirn möchte dich schützen, dass dein Idol gerade Dreck am Stecken hat, sondern das zieht ja auch weitere Kreise. Dieses ganze Groupie-Sein, das war ja auch eine ganze Zeit lang cool oder ist auch immer noch cool. Und ob das vielleicht nicht so cool ist und ob das, wie mit den Menschen umgegangen wird und wurde, ob das vielleicht insgesamt nochmal überdacht werden muss, das reißt auch bei anderen Leuten eventuell so ein bisschen was an den eigenen Bildern, die man von etwas hat.
Ja klar, das ist ja ein Beispiel für wirklich veraltete Bilder, ne? Ich habe so oft jetzt gelesen, Groupies und so, hey, das gab's in den 70ern schon, die ganzen alten Rockbands, die haben alle Groupies ohne Ende gehabt. Ja, hatten sie, aber vielleicht ist das einfach nicht geil 50 Jahre später. Vielleicht sollte man sich Gedanken drüber machen, ja.
Und vielleicht war das einfach eine ganz andere Situation.
Ja, vor allen Dingen, man hat halt nicht nachgefragt, eventuell ging's den Frauen noch damals nicht so geil dabei.
Genauso wie es auch heute Frauen gibt, die das total toll finden. Ne? Das tut aber in den aktuellen Fällen halt nicht zur Sache, weil da jeder Fall individuell betrachtet werden sollte.
Mhm.
Ja, aber wir sollten vielleicht nicht zu tief in den Fall Till Lindemann und Rammstein einsteigen, weil ja, man weiß halt wirklich nicht so genau. Und ich glaube, wir werden jetzt auch nicht zu Erkenntnissen kommen, die den aktuellen Recherchen irgendwie noch was beitragen können.
Nein, aber ich möchte hier auch nochmal ausdrücklich sagen, wir können uns gar nicht anmaßen, da irgendwas zu sagen, was gewesen ist, was gewesen sein könnte. Das Einzige, was wir sagen, ist, dass es eventuell Leute gibt, die keine Lust haben, da einen genaueren Blick drauf zu werfen. Und dass man das vielleicht überdenken sollte. Denn ich denke, einen genauen Blick auf Sachen werfen, die fraglich sind, sollte man vielleicht grundsätzlich.
Genau. Wenn wir uns jetzt Gedanken darüber gemacht haben, wie wir mit solchen potenziell problematischen Künstlern und Medienschaffenden umgehen, ist das die eine Sache. Eine andere Sache, die dann ja schon irgendwo mit der sogenannten Cancel Culture zu tun haben könnte, wäre ja, wie die Medien und die Kulturindustrie, nennen wir es mal, mit solchen Leuten umgehen sollte. Da könnte man das Beispiel Böse Onkels vom Anfang wieder aufgreifen, denn ich weiß nicht, wie das heute ist. Gut, heutzutage gibt es, glaube ich, keine Musiksender mehr in dem Sinne, aber ich weiß es nicht. Aber so vor 20 Jahren oder so, da gab es halt für die Bösen Onkels keine Präsenz auf den Musiksendern, auf MTV oder Viva damals. Ne? Die wurden sozusagen boykottiert. Mhm. Auch heutzutage gibt es dann natürlich Forderungen, dass zum Beispiel jemand wie Dieter Nuhr jetzt nicht unbedingt eine wöchentliche Show im öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben sollte, aufgrund seiner Äußerungen. Und ich glaube, wenn es jetzt Musiksender geben würde, die würden heutzutage auch keine Songs von Sabe and I Do mehr spielen. Ist das Cancel Culture?
Ich bin an der Stelle ganz klar für, und das ist der einzige Punkt, wo ich mal wirklich dafür bin, das reguliert halt der Markt. Wenn man genügend Aufklärungsarbeit hat, und das auch sachlich diskutiert und nicht Bildniveau hat, dann können sich die Leute eine Meinung dazu bilden und dann wird der Markt regulieren. Dann guckt halt keiner den Dieter nur irgendwo im Fernsehen oder hört Onkels Musik.
Vorausgesetzt, der große Auftrag Aufklärung funktioniert und die Leute haben genügend Grips in der Birne, sich wirklich ihr eigenes Bild zu machen und nicht irgendjemandem zu folgen, der sagt, das und das ist aber jetzt Sache. Vollkommen ungeachtet dessen, was der ein oder andere Sender, der vielleicht etwas seriöser ist, von sich gibt.
Dass ich bezweifle, dass die Menschheit im Großen dazu imstande ist, sei mal dahingestellt. Aber ja, gehen wir davon aus, dass es funktioniert, wäre das eine legitime Sache.
Würde ich eigentlich auch so sehen. Und dann wiederum ist es ja auch wieder die Sache des Einzelnen, ne? Ob er dann solche Sender beispielsweise noch guckt. Oder das Beispiel J.K. Rowling mit Hogwarts Legacy. Da gab es ja bei mehreren Streamern, also ich habe da jetzt nur Gronkh präsent, aber es gab es ja bei mehreren, wo wirklich Vorwürfe kamen bzw. gefordert wurde, dass diese Leute diese Spiele nicht spielen oder nicht streamen sollen. Da bin ich an und für sich auch der Meinung, das hätten sie halt tun sollen. Aber da müssen sie sich bewusst sein, dass die Leute, die das eben nicht gutheißen, dann fernbleiben. Das ist ja dann auch quasi der Markt, der das reguliert sozusagen.
Ja, ich denke auch gerade in dem Fall ist es auch das gute Recht von den Streamern XY, dann zu sagen, ich möchte es trotzdem streamen. Und wer keine Lust hat, der guckt es nicht. Ich finde, dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn man irgendwas auswählt.
Auch da bin ich wieder bei, die Leute sollten öfter die Schnauze halten und einfach machen.
Aber dadurch übernehmen die Leute, also die Verwerter, sagen wir mal, Fernsehsender oder ein Streamer, die übernehmen ja irgendwie auch ein bisschen was von dem Werk, was sie da haben. Wenn jetzt ein Streamer ein Spiel, was auf Werken von J.K. Rowling basiert, streamt, dann halte ich diesen Streamer jetzt nicht explizit für transfeindlich, aber ich würde dem dann schon irgendwie vorwerfen, dass er zumindest in diese Richtung tendiert. Aber das ist ja legitim, ne? Und dann ist meine Entscheidung, dass ich diesen Streamer nicht konsumiere. Aber das muss dir dann ja bewusst sein.
Genau, aber das ist ja dann deine Entscheidung.
Ja, klar.
Das meine ich auch mit, die Leute sollten vielleicht die Schnauze halten. Gerade jetzt in dem Rammstein-Fall. Also es gibt genügend Morddrohungen wohl gegenüber Leuten, die sich dagegen positionieren. Ich weiß nicht, also das ist auch wieder so ein bisschen diese Veganismus-Debatte. Aufklären ist gut, aber du kannst einem Menschen nicht deine Überzeugung einfach aufbürden. Und auch an der Stelle, ja, man kann vielleicht im Privaten drüber reden, man kann vielleicht auch ein bisschen großflächiger drüber reden, aber du musst einem Streamer oder einem Medienproduzenten an der Stelle keine Morddrohung schicken oder sagen, dass er total scheiße ist.
Ja, aber das sieht dann ja auch wieder Folgen nach sich. Also natürlich sollte man das nicht tun, aber es sieht ja auch wieder Folgen nach sich, wenn man sich dann positioniert und sagt, okay, Streamer XY streamt jetzt das und deswegen verabschiede ich mich jetzt von Streamer XY und, keine Ahnung, trete da aus der Community aus. Dann gibt's da ja auch wieder Backlash, die allein das als unheimlichen Affront und als Angriff gegen einen Streamer beispielsweise ansehen.
Auch die sollten ihre Klappe halten. Ja. Und ganz ehrlich,
das ist ein guter Grundsatz.
Reisender hält man nicht auf. Das ist auch so ein Grundsatz. Reisender hält man nicht auf. Wenn du gehen willst, dann geh. Ich meine, du musst das ja auch nicht im Chat oder sonst wo offen proklamieren oder irgendwo sagen, dass du deshalb gehst. Du kannst einfach sagen, ja, gefällt mir nicht mehr, hab keine Lust mehr, tschüss.
Naja, aber kann ich ja. Also Kritik ist ja etwas, was beispielsweise Streamer sich gerne auf die Fahne schreiben, dass sie Kritik gerne annehmen. Das ist ja einfach nur Kritik. Kritik daran, dass sie so etwas spielen und in der Folge dann die Konsequenz für sich selbst, dass man das nicht weiter unterstützt. Das ist ja legitim, muss man sich ja nicht verklemmen. Also das ist ja okay, dass man das so äußert.
Ja, ja. Aber auch dort ist wieder gerade bei den Medienschaffenden das Problem, der große Denkfehler, du schützt dich vor Kritik. Also selbst wenn du sagst, du bist kritikfähig, eigentlich bist du es nicht, du bist es nur mit sehr großer Mühe, ist man kritikfähig. Ansonsten wird Kritik immer abgelehnt.
Dass das in der Praxis so ist, das ist klar. Du, ich weiß, wie das ist. Ich war jahrelang bei Gronkh in der Community. Ich weiß ganz genau, wie da mit Kritik umgegangen wird. Aber rein theoretisch, ich rede ja aus einer Utopie heraus, in der Menschen zurechnungsfähig sind.
Ich denke, das macht aber auch einen Unterschied, wer man in der Community ist. Wenn ich jetzt bei Gronkh schreibe, so, hey, ich gucke dich jetzt nicht mehr, weil, denken sich wahrscheinlich auch alle, entweder ignoriere ich komplett weg, weil kenne ich nicht, oder was bist du für ein anmaßendes Etwas, das spielt ja eh keine Rolle, warum sagst du uns das jetzt noch?
Ja. Aber auch da würde ich sagen, das regelt dann ja auch wieder der Markt. Also dann muss man sich halt als Kunstschaffender die Frage stellen, auch wenn man die Kritik bekommt, warum ist jetzt ein Drittel weg? Interessiert mich das oder interessiert es mich nicht? Kann ich so weitermachen?
Also würdest du auch ablehnen, dass da irgendwie eine Verantwortung gibt bei, ja, Streamer ist jetzt so ein Beispiel, bei Medien, sagen wir mal, zu selektieren?
Nein.
Würdest du nicht abstreiten?
Nein. Im Gegenteil, alles, was Medien sind, das ist die vierte Gewalt im Staat. Also jeder, der auch nur irgendwie in der Öffentlichkeit ist, hat eine gewisse Verantwortung. Und der muss er sich wenigstens bewusst sein. Er kann gerne ethisch total verkommen sein, aber naja, dann muss er da mit dem Backlash rechnen. Ja, also ich finde, man sollte Verantwortung tragen, aber ablehnen sollte man jetzt die Künstler deshalb nicht. Wie gesagt, da regelt der Markt.
Denke ich auch.
Also wir sollten aufhören, auf Hexenjagd zu gehen. Das auf jeden Fall.
Naja, bloß...
Vielleicht eher gesicherte Infos und...
Hexenjagd ist halt auch so ein vorbelasteter Begriff, weil teilweise alles als Hexenjagd bezeichnet wird, wo halt wirklich Probleme angesprochen werden.
Nee, das meine ich nicht. Ich meine halt dieses, wir haben hier zwei Lager, da stehen Vorwürfe im Raum dazwischen... Und jetzt bekriegen sich die beiden Lager untereinander, das meine ich. Sondern so. Einfach nur, da steht was im Raum, es gibt zwei Lager, okay, ist in Ordnung, aber vielleicht sachlich bleiben oder wirklich einfach mal die Schnauze halten.
Das würde ich jetzt nicht als Hexenjagd betiteln, das ist mehr so Vorverurteilung und Hass gegeneinander.
Ja.
Und gerade dieses Vorverurteilen und Opfershaming, das sollte man wirklich nicht machen. Man sollte Verständnis für die Leute haben, die Füße stillhalten, solange nichts Offizielles ist. Untersuchungen sollten wirklich von Leuten durchgeführt werden, die dafür ausgebildet sind und nicht irgendwelche Mutmaßungen in den Raum geworfen werden, die absolut keine Grundlage haben.
Genau, und die aktuell auch sehr gerne zitierte Unschuldsvermutung, da sollte man sich auch mal im Hinterkopf behalten, dass die für beide Seiten gilt. Also sowohl ein mutmaßlicher Täter, ja, da sollte erstmal die Unschuld vermutet werden, aber genauso sollte die Unschuldsvermutung gelten, wenn man jetzt mutmaßlichen Opfern vorwirft, dass sie aus irgendwelchen niederen Gründen jetzt irgendwelche Taten erfunden haben.
Ist recht, wenn das teilweise in Haaren herbeigezogen ist.
Wenn wir jetzt Leute haben, die sich wirklich, also ohne irgendwelche Mutmaßungen oder so, wie in aktuellen Fällen, sondern Leute, die sich wirklich explizit irgendwie kritisch geäußert haben. Also kritisch geäußert hört sich jetzt so schwach an, ne? Aber nehmen wir mal Leute, die sich während der Corona-Pandemie abgedreht sind. Oder Leute, die wirklich mal irgendwelche rechtsextremen Sachen rausgehauen haben. Keine Ahnung, Michael Wendler und Xavier Naidoo würden mir da als sehr gute Beispiele einfallen. Gut, dann würde man die individuell wahrscheinlich boykottieren. Und ich glaube auch die Medienhäuser und Plattenfirmen und so, die wären dann tendenziell auch eher dabei, die abzulehnen, weil ja, vielleicht aufgrund des regelnden Marktes, vielleicht aus eigener Überzeugung, spielt ja keine Rolle. Die haben jedenfalls erstmal keine Plattform mehr. Wie ist aber bei, vielleicht nicht nur bei solchen Fällen, aber grundsätzlich bei solchen Künstlern mit irgendwelchen Verfehlungen eine Rehabilitation möglich? Ist man einmal geächtet, um das mal so zu nennen? Bleibt das dann für immer oder kann man sich rehabilitieren? Da wäre das Beispiel Xavier Naidoo auch ganz angemessen, denn man hört komischerweise mittlerweile nicht mehr so viel davon, aber der hat sich ja kurzzeitig tatsächlich mal sehr gegen die Äußerungen, die er über ein Jahrzehnt lang getroffen hat, ausgesprochen und wollte wieder in die Arme seiner ehemaligen Fans aufgenommen werden und sich distanzieren, was gemeinhin als höchst unglaubwürdig beurteilt wurde. Und ja, ist offenbar auch nichts draus geworden. Aber grundsätzlich wäre es möglich, sich zu rehabilitieren?
Ich bin sehr stark für eine Rehabilitationsmöglichkeit, weil ganz ehrlich, jeder baut mal Scheiße, teilweise baut man vielleicht große Scheiße. Aber wenn man daraus lernt, ist das ein ganz anderer Punkt. Ich würde jedem die Chance geben wollen, dass er sich rehabilitiert. Aber es ist halt unglaubwürdig, wenn du 10 Jahre lang Scheiße baust und dann merkst, oh, mir gehen die Fans flöten, mir gehen meine Einnahmen flöten, ich stehe vor dem Ruin und dann sagst, ja, sorry Leute, ich habe aus allem gelernt. Da ist eine Rehabilitation zum Beispiel doch sehr interessant.
Ja, schwierig ist es, wenn 10 Jahre lang systematisch Scheiße gebaut wird und dann zu sagen, ja, ich war mir dessen nicht ganz so bewusst wie jetzt, das würde ich natürlich nie wieder machen und tut mir leid.
Stell dir vor, das hätte Hitler gebracht.
Ja, zieht nicht.
Theoretisch könnte man auch da auch aus halbwegs aktuellen Themenbezug Vlesk mit reinnehmen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr da im Detail drinne steckt.
Ich habe ein bisschen was gelesen, aber ist für mich auch zu undurchsichtig, als dass ich mir irgendein Urteil bilden könnte.
Ja, ein Urteil nicht, aber grundsätzlich zumindest die Position und was da in der Zwischenzeit passiert ist. Aber das, wenn ihr da nicht drin seid, das wäre jetzt viel zu lang, das zu erklären.
Also ich habe da reflektiertes Verhalten seitens Vlesk irgendwie wahrgenommen. Ob an den Vorwürfen da was dran ist, gut, da bin ich auch tendenziell erstmal geneigt, dem mutmaßlichen Opfer zu glauben. Aber ja, das ist eine, wie gesagt, reflektierte und durchdachte Herangehensweise oder Aufarbeitung, wie er da rangeht. Insofern würde ich da schon eher eine Rehabilitation ihm zugestehen, als es jetzt bei Xavier Naidoo der Fall wäre.
Okay, dann hast du es aber weit genug mitbekommen. Also genau darauf wollte ich nämlich hinaus, dass halt da, wenn man einfach allen Positionen glaubt, tatsächlich trotzdem im zeitlichen Verlauf eine Konsequenz entstanden ist. Also das Problem war ja sehr häufig, was zumindest laut Lesk das Problem war, dass er unter Alkohol halt scheiße wird. Und dass er aber dann irgendwann gesagt hat, nach halt auch solchen Sachen und wo dann da schon Anschuldigungen quasi in Zwiegespräch waren, dass er irgendwann gesagt hat, ja nicht, nee, lieber kein Alkohol mehr oder wenig, ich glaube sogar wirklich kein. Und das im zeitlichen Verlauf zu sehen, ist zum Beispiel auch so eine Sache, kann man als Rehabilitationsmöglichkeit halt wirklich machen.
Ja.
Glaubwürdige Reue ist auch so ein Ding.
Richtig, Glaubwürdigkeit ist aber halt auch schwer objektiv festzustellen, ne? Das kann bei Vlesk genauso gut wie bei Xavier Naidoo einfach nur aus finanziellen Überlegungen sein, ne? Möglichst den Schaden gering halten. Mag sein, keine Ahnung.
Ja, dann ist es aber gut geschauspielert. Besser als bei Naidoo.
Ja, oder um nochmal den Rückschluss zum Anfang zu ziehen, Böse Onkels, da gibt es ja auch so etwas wie eine Distanzierung. Und ja, sie haben Projekte gegen rechts unterstützt. Ihr Credo scheint eher zu sein, sie wollen überhaupt keine Politik auf ihren Konzerten und lehnen Rechtsextremismus wie Linksextremismus gleichermaßen ab, also schön Hufeisentheorie. Aber zumindest haben sie sich von den fremdenfeindlichen Äußerungen aus ihrer Frühzeit ja distanziert. Ich persönlich tue mich schwer, die als rehabilitiert zu betrachten. Ich lehne die eigentlich weiterhin ab. Das kann auch mit der musikalischen Qualität zu tun haben, aber fällt mir an der Stelle schwer, weil ich das durchaus für markttechnische Überlegungen halte, dass sie am Anfang mal einen anderen Weg eingeschlagen sind und ihre Überzeugungen vielleicht sich doch nicht so sehr geändert haben.
Da würde ich sogar ein bisschen so Verurteilung sehen, aber gerade was das angeht, die sind halt schon sehr lange halt wirklich anti-rechts, ne? Also ich höre sie auch nicht, ihre Musik ist mir scheißegal, von mir aus können die Leute das hören, aber wenn man sich wirklich lange und ausdauernd dagegen positioniert, würde ich jetzt auch nicht sagen, ja, ihr seid jetzt aufs Leben gestraft, weil das sollte immer auch beim Justizsystem die Grundprämisse sein, Rehabilitation. Es bringt nichts, alle Verbrecher zusammenzusperren, so lebenslang, weil sie irgendwann mal ein Kaugummi geklaut haben. Das bringt's nicht. Du musst sie rehabilitieren.
Ja.
Du musst ihnen sagen, Kaugummi klauen ist böse. Wobei ich Kaugummi klauen nicht mit den Onkels und ihrem rechten anfänglichen Gedanken gut zusammenwerfen will.
Ja, es ist halt die Frage, wie stark die Verfehlungen sind. Ich sag mal, wenn jemand rassistische Slurs verwendet hat, wenn die irgendwie rausgerutscht sind. Ich habe früher auch Wörter gesagt, die ich heute niemals mehr sagen würde, beispielsweise. Dann ist das die eine Sache. Dann kann man sich eine Rehabilitation vorstellen. Aber seine fremdenfeindliche Meinung so zu vertreten, dass man da Songs produziert, das ist ja dann schon noch, nur das ist ja aufwendiger. Da gehört ja schon mehr dazu. Deswegen würde ich da schon mal vorwerfen, dass das eine verfestigtere Meinung ist. Und die abzulegen oder dass die abgelegt wurde, da tue ich mich dann tendenziell etwas schwerer damit, das zu glauben.
Aber vielleicht war das Anfängliche, dieses ganz schlimm edgy quasi Nazi sein, vielleicht war das die Marktentscheidung. Ganz ehrlich, in der Zeit, wo die Onkels hochkamen, da war das wirklich so edgy, gerade im Bereich der Legalität quasi und teilweise halt auch nicht, dass das eine Nische war. Also sie können sich auch dort markttechnisch so positioniert haben, dass sie halt sagen, wir machen diesen Scheißkram und profitieren davon.
Das macht sie nicht sympathischer.
Aber dann haben wir wieder Cannibal Corpse.
Ja, da sind wir halt schon eher im Bereich der Fantasy, ne? Ich glaube eher, dass die Onkels wirklich rechtsextreme Meinungen haben, als dass Cannibal Corpse einen Keller haben, in dem sie Menschen foltern und zerstückeln.
Ich hoffe es. Das wäre schon krank.
Och, da würde ich gerne mal zu Besuch sein.
Viel Spaß.
Rehabilitation im Justizsinne ist dann ja schon eine eindeutigere Sache, glaube ich, ne? Da muss man sich halt an den Rechtsstaat halten. Wenn da jemand seine Strafe abgesessen hat, dann hat er rehabilitiert zu sein, würde ich da vertreten.
Eventuell ist das dann auch eine Maßnahme, die dazu führt, dass auch diejenigen, die halt Fans sein wollen oder Fans sind, dass die auch sehen, da hat sich wirklich was getan, nachdem er seine Strafe abgesessen, abgearbeitet, wie auch immer hat. Also eine Strafzahlung wird wahrscheinlich nicht ganz so sehr motivieren. Aber wenn jetzt wirklich irgendjemand vielleicht Sozialstunden gemacht hat oder in den Knast musste, je nachdem wie schwerwiegend das war und das Ganze abgesessen hat, eventuell hat er dann wirklich Dinge bereut und sich geändert. Aber das merkt man dann wahrscheinlich. Oder derjenige spielt verdammt gut.
Habt ihr irgendwelche Beispiele im Kopf von Leuten, die eine solche Rehabilitation durchgemacht haben? Die also wirklich mal aus irgendeinem Grund geschasst, sagt man das, geschasst, geächtet waren und dann allerdings ja wiedergekommen sind.
Wo das erfolgreich gewesen ist?
Ja, ja. Also sei es jetzt wegen wirklich Kriminalität, ne, die vielleicht eine Strafe abgesessen haben oder aber die jetzt keine justiziablen, aber doch höchst unethischen Dinge aufgefallen sind, die sich dann aber glaubwürdig davon lossagen konnten?
Ja, also wie gesagt, da fällt mir bei Künstlern eigentlich nur Vlesk ein, wo ich das halbwegs sehe, wobei da halt auch alles noch nicht in trockenen
Tüchern ist. Genau, also das würde ich ja noch als laufendes Verfahren in Anführungsstrichen ansehen.
Ich könnte vielleicht ein anderes Beispiel aus der eher produzierenden Branche sehen, wäre ja auch so ein Ding. Lonsdale war, ja, ich glaube, in den 90ern und Anfang 2000er wirklich bekannt wegen ihren Buchstaben halt als rechte Marke. Weil sie halt, ja, wenn man ein bisschen was verdeckt und so, ne, dann hast du da so eine Nazi-Partei. Die haben sich aber auch da schon ganz, ganz früher davon distanziert und unterstützen sehr, sehr viele linke Projekte, auch schon seit Ewigkeiten. Aber den Schaden haben sie immer noch.
Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist fast, ja, wie bei den Onkels. Da, das bleibt hängen. Ich hätte jetzt nämlich als Beispiele andere Leute, bei denen Vergewaltigungsvorwürfe im Raum standen. Also gut, die sind dann halt als unschuldig rausgekommen, deswegen ist das ein schlechter Vergleich. Aber ich hätte jetzt an Leute wie Andreas Türk oder Jörg Kachelmann gedacht.
Stimmt.
Die wurden halt nicht verurteilt, ne? Die sind ja eigentlich unschuldig, deswegen ist das wirklich kein so passendes Beispiel. Aber auch da hängt's ja nach, so wie bei Lonsdale. Klar, ich denke mir auch meinen Teil, wenn jemand mit einem Lonsdale-Pullover rumrennt, auch wenn es eigentlich Quatsch ist.
Und das, obwohl mit einer der Gegenaktionen nämlich war bei, also nicht von Lonsdale, sondern es wurde eine Marke gegründet, die halt quasi mehr in diese Nische schlägt, Constable. Wo du das dann halt direkt drinne hast, wo du nicht mal mehr einen Buchstaben irgendwie verdecken musst. Also es war separat zu sehen. Aber den Schaden hatte Lonsdale halt trotzdem weg. Mhm. Also vielleicht ist es auch so, dass man selbst als Künstler sich nicht von seiner Community quasi abkapseln kann. Dass das auch schon so ein ausschlaggebender Punkt ist. Aber es ist nur ein Gedankenspiel. Ich weiß nicht, ob das irgendwie rechtfertigbar ist oder nicht.
Ja, aber sagen wir mal, du wärst ein Schauspieler. Hast du da wirklich die Möglichkeit zu sagen, wer zu deiner Fangemeinschaft gehört? Du kannst natürlich versuchen, bestimmte Rollen zu spielen und andere abzulehnen und dich klar zu positionieren und zu sagen so, hey, rechts- und transfeindlich geht mir überhaupt nicht. Aber...
Also die Chance hast du, glaube ich, nicht.
Nee, weil wenn du da Querköpfe hast, da kommst du nicht dran.
Genau, also du kannst das nicht im Ganzen sagen, aber du kannst genügend dagegen unternehmen, finde ich.
Aber das muss ja keine Wirkung zeigen. Also fahr mal durch Ostdeutschland und guck mal, wer da Onkels hört. Da sind wahrscheinlich zu 80% Nazis. Bezüglich erfolgreich rehabilitierter Leute habe ich gerade mal eine kurze Recherche angestellt und da ist mir der Name Robert Downey Jr. Aufgekommen, der durch seine Rolle als Iron Man zu neuen Ehren gekommen ist, nachdem er in den 90er Jahren straffällig war und auch im Gefängnis saß. Das ist aber auch wieder dieses Justizding, ne? Das ist jetzt niemand, der sich durch irgendwelche rechten, extrem konservativen oder was auch immer Sachen hervorgetan hat.
Und wofür wurde er verurteilt?
Es hat wohl sehr viel mit Drogen zu tun gehabt.
Okay. Ich kenne von ihm halt auch nur, dass er drogenabhängig war und sowas.
Ja, ich glaube, Drogenprobleme sind im Kontext dieses Themas aber auch nicht so das Ding. Es sei denn, es geht halt mit Kriminalität einher. Also jetzt, gut, Drogenkonsum hat irgendwie immer ein bisschen was mit Kriminalität zu tun. Oder in der Regel, bei illegalen Drogen zumindest. Aber kann ja auch Beschaffungskriminalität dann nach sich ziehen. Dann wäre es schon wieder so ein Thema. Das reine Drogennehmen an sich, ja, mein Gott.
Es ist ein Unterschied, ob du konsumierst und damit eventuell auch einem Menschen schadest oder ob du Krokodil an Kinder verkaufst.
Ich weiß nicht, ob Krokodil heutzutage noch ein Ding ist. Keine Ahnung.
Wenn, dann eh nur in Moskau.
Ja gut, das ist nicht so schlimm. Was? Huch, habe ich das gesagt?
Canceln. Sorry, Tobias, ich kann nicht mehr mit dir zusammenarbeiten.
Dammit. Gut, aber da wir jetzt leider noch zu zweit sind und natürlich nicht das Zweiraumzelt hier aufmachen wollen.
Suchen wir natürlich nach tatkräftiger Unterstützung, die mit unserem Gedankengut klarkommen.
Genau, wir brauchen einen neuen Host. ihr müsst auch irgendwie Geschmack an Filmen haben. Oder wir müssen nur mal klären, ob Mike bei Dreiraum Kino noch dabei ist.
Naja. Ja, wobei eigentlich wäre es ja gut, wenn wir jemanden finden, der einfach gar keine Filme geguckt haben, weil dann können wir fast alles, was wir gucken wollen, einfach so durchdrücken.
Ja, ach, wir werden schon genug durchdrücken. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ja, vor der Eigenwerbung können wir allerdings das heutige Thema nochmal abschließen. Also, ich würde sagen, es ist schwierig und es ist alles höchst individuell. Und jeder sollte selbst entscheiden, wie er oder sie damit umgeht. Und das trifft auf die Einzelperson genauso zu wie auf Verwerter, wie Medienhäuser, wie Plattenfirmen, wie Kinos, wie Verlage und so weiter. Aus welchen Motivationen die mit bestimmten Künstlern wie umgehen, ob das jetzt eine rein finanzielle Frage ist oder ob auch Medienhäuser vielleicht sowas wie ein Gewissen haben, ja, das kommt dann auf den Einzelfall drauf an. Auf jeden Fall sollte es kein, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sich rechtskonservative Kreise einbilden, aber es sollte keinen staatlich vorgeschriebenen Boykott von irgendwelchen Sachen aufgrund geringer Abweichungen von einer progressiven Linie geben oder so. Das ist ja so das Schreckengespenst, was in diesem Kontext häufig verbreitet wird.
Ich habe gehört, dass man in der DDR eine Genehmigung braucht, um auftreten zu dürfen auf großen Bühnen.
Ja, gut, ja, in der DDR brauchtest du für alles Genehmigung. Also da war das natürlich alles streng reglementiert. Ich frage mich teilweise wirklich, wie zum Teil kritische Künstler, also zum Ende der DDR sogar Punkbands, das hingekriegt haben, Platten zu veröffentlichen. Aber ja, in diesen Zuständen leben wir zum Glück ja nicht mehr.
Genau, sowas würde ich nämlich nicht wünschen. Da sehe ich uns nicht. Das hoffe ich, wird niemals kommen. Nicht mehr. Nicht nötig sein.
Nein, und ich glaube, es ist auch nicht im Sinne der progressiven Kräfte oder der Woken, wie sie aus anderen Richtungen dann gerne bezeichnet werden.
Ich bin Einwohner von Wokistan. Diese Kampfbegriffe, es ist so schlimm immer wieder.
Also ich kann mich da nur drüber lustig machen, das ist so albern.
Ja, ich lese das auch mit einem Lächeln, aber es ist eigentlich zu wahr, um schön zu sein.
Ja, das Ding ist, die Leute benutzen diese Wörter auch einfach nur in irgendwelchen Kontexten, wo du dir denkst, ich glaube, das sollte es nicht heißen.
Nee, die nehmen sich teilweise auch einfach Begriffe. Pepe zum Beispiel. Pepe der Frosch.
Ja.
Armer Frosch. Selbst der Künstler hat Pepe dann am Ende getötet, weil halt die Rechten ihn übernommen haben.
Ja, erfolgreich gecancelt.
Rest in Peace.
Wenn ihr uns auch mitteilen wollt, dass ihr uns jetzt nicht mehr hört, weil wir viel zu tolerant sind, oder wenn ihr mir zum Beispiel Hassnachrichten schicken wollt, weil ich die Onkels immer noch für mehr oder weniger rechts halte, dann könnt ihr das gerne tun, und zwar auf Twitter, Facebook oder Mastodon oder per Mail an kontakt@dreiraumzelt.de. Wir nehmen das Feedback gerne auf.
Und gerne auch Positives.
Positives gerne auch, ja.
Das mit den Hasskommentaren war natürlich nur ein Scherz. Das ist kein Aufruf zur Straftat.
Naja, Hasskommentare sind ja nicht zwingend Straftat, ne?
Ich wollte gerade sagen, Hasskommentare sind jetzt keine Straftat, und nur weil jemand sagt, keine Ahnung, deine Gesinnung gefällt mir nicht, Morddrohungen wollen wir vielleicht nicht unbedingt haben.
Genau.
Ja. Tut das nicht, macht euch nicht schuldig, wir wollen nicht, dass ihr euch schuldig macht.
Genau. Ansonsten, ja, Eigenwerbung haben wir schon angefangen. Wir haben noch ein zweites tolles Format namens Dreiraumkino, das haben wir letzte Woche zum ersten Mal veröffentlicht, und da haben wir jetzt beschlossen, dass das Ganze regelmäßig losgeht in der letzten Juniwoche. Wir werden nochmal uns einigen müssen auf den genauen Tag. Aber in der letzten Juniwoche startet es dann regulär und wird alle 2 Wochen zusätzlich zu den regulären Dreiraumzeltfolgen veröffentlicht.
Genau. Es wird nichts wegfallen. Es gibt nur noch mehr Content.
Richtig.
Ich muss aber vorweg sagen, es könnte sein, dass wir da eine leichte Überlänge in dem Podcast erreichen. Denn Filmanalysen und Diskussionen brauchen bei uns etwas länger. Das sollte man auch nicht beschneiden. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ihr habt ja dann nach 2 Wochen Zeit, um das zu hören.
Ja, man sollte sich darauf einstellen, dass die Folge ungefähr mindestens so lang wird wie der Film.
Also so circa 3 Stunden.
Ja. Gut, in diesem Sinne sind wir, glaube ich, durch.
Dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Abend, einen guten Start in den Tag, in die Woche. Viel Spaß. Adios.
Bis dann.
Glück auf.
Ciao.